Alles wird gut. Alles wird gut. Habt ihr da auch im Moment gleich diese Plakate vor Augen, die selbstgemachten, mit Regenbogenfarben bestückten Bilder, die in so manchen Fenstern hängen, vielleicht manchmal jetzt nicht mehr in so ganz vielen Fenstern hängen? Weil wir warten doch darauf und wir hoffen darauf. Wir arbeiten daran. Wir mühen uns und manchmal kommt dann doch die Befürchtung hoch, dass es vielleicht doch nicht klappt, dass es umsonst ist. Die ganzen Probleme, die wir in dieser Welt haben und von denen wir hoffen, dass sie irgendwie doch wieder gut werden, will ich jetzt gar nicht aufzählen. Und dazu kommen ja noch die vielen eigenen persönlichen Probleme. Und wir versuchen irgendwie damit umzugehen und alles irgendwie zum Besseren zu wenden. Aber oft genug erleben wir dann, dass es viele schöne Worte gibt, aber die Taten sind irgendwie nicht erkennbar. Oder es gibt Taten, aber das Ziel ist irgendwie nicht so klar davon. Oder das gewünschte Ziel wird über diese Taten irgendwie nicht erreicht. Und manche Sachen, da haben wir weder Worte noch Taten. Da stehen wir einfach nur hilflos und fassungslos und wissen nichts mehr. Dabei haben wir doch eine Vorstellung von einer besseren Welt. Friedlicher, gerechter, lebenswerter, gesünder, lebendiger, entspannter, sauberer, freundlicher, liebevoller. Aber wir sind umringt von Gegenwart und von Nachrichten, von erschreckenden Informationen, von Verunsicherung und von Bildern, so viele Bilder. Und diese Bilder, die ziehen uns eher hinein in eine Vorstellung, dass alles immer schlimmer wird und vielleicht irgendwann in einer Katastrophe endet. Ich lese nochmal den Text von Jesaja 65. Und da sagt Gott, wie er sich die Zukunft vorstellt. So spricht der Herr: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich tue. Jerusalem will ich zu einem Ort der Freude machen. Und die Menschen darin umgebe ich mit Glück. Auch ich werde jubeln und über Jerusalem, über mein Volk glücklich sein. Alles Weinen und Klagen wird dann verstummen. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben, denn sie sind das Volk, das ich, der Herr, segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt. Eine alte, eine uralte Vision. Über 2500 Jahre alt. Und es klingt so ein bisschen märchenhaft, schön, fast schon kitschig. Was hatte sie eigentlich damals mit der Realität zu tun, von den Leuten, die das erste Mal gehört haben? Ich fürchte nicht allzu viel. Die Israeliten waren im Exil in Babylon 50 Jahre lang. Ihre Heimat Israel kannten die meisten wohl nur noch aus Erzählungen. Da gab es Geschichten von Jerusalem, von einer stolzen Stadt, von einem prächtigen Tempel, von dem Ort, wo Gott wohnt. Aber davon war nichts mehr übrig. Und für diejenigen, die nach Israel zurückkamen, die fanden alles in Trümmern. Alles, was jemals von Wert gewesen war, war geraubt oder zerstört. Es gab nichts mehr, was an dieses gelobte Land erinnert hätte. Sie standen vor dem Nichts. Und da hinein gibt jetzt Jesaja dieses Wort weiter. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wenn Gott sagt, dass er etwas erschaffen wird, dann meint er, dass er aus dem Nichts etwas Neues schaffen kann und wird. Nicht also, dass er einfach nur etwas Altes nimmt und wieder aufbaut oder repariert, sondern dass er etwas hervorbringt, dort hervorbringt, wo eben nichts ist. So wie Gott es schon bei der Schöpfung zeigt, dass er eben dort etwas schaffen kann, aus dem Nichts heraus. Und dann beschreibt er in bekannten und sehr weltlichen Bildern, wie dieses Neue aussehen wird. Und er greift dabei die Sachen auf, die die Menschen in dieser Gegenwart, die sie erleben, so sehr vermissen. Die Menschen damals, sie kannten es, dass sie eigentlich alles abgeben mussten, was sie erarbeitet hatten. Und jetzt verspricht Gott also Arbeit, die sich lohnt. Sie mussten miterleben, wie ihre Kinder im Krieg oder bei der Deportation und in der Gefangenschaft starben. Und jetzt spricht Gott also davon, dass das Leben der Kinder geschützt ist. Ihre Familien wurden auseinandergerissen. Und Gott malt ein Bild von Familien, die Gemeinschaft über Generationen erleben. Sie hatten das Gefühl, von Gott verlassen und verstoßen zu sein. Und nun verheißt Gott, dass er so nahe ist, dass er jedes Bedürfnis stillt, noch bevor es überhaupt entsteht. Sie kannten Krieg. Und Gott spricht von Frieden. Und zwar so umfassend, dass er Mensch und Tier einschließt. Nichts Böses wird mehr geschehen. Wunderschöne Worte. Es lässt so einen Sehnsuchtsort entstehen. Aber was nützen einem solche Worte über eine schöne Zukunft, wenn man eben vor den Trümmern der Gegenwart steht? So eine Nummer kleiner wäre doch da viel besser gewesen. Sowas wie, ihr habt ja schon mal Zelte, Decken, warme Suppe, Baumaterial kommt morgen, medizinische Versorgung ist auf dem Weg, einmal die Woche Gottesdienst, dann bin ich für euch da. Es wäre doch viel praktischer. Das könnte man viel besser glauben. Es wäre auch näher an dem, was die Leute tatsächlich brauchen. Warum denn dann so eine große Vision von der Zukunft? Was nützt eigentlich eine Vision? So eine Vision sagt nicht nur etwas aus über eine ferne Zukunft, sondern sie dient der Orientierung in der Gegenwart. Sie beschreibt einen erstrebenswerten Zustand und sie zeigt das Ziel so plastisch, dass du auch dahin möchtest. So, dass sie dich in Bewegung bringt. Sie motiviert dich, dein Verhalten zu verändern. Eine Vision beflügelt deine Vorstellungskraft. Sie zeigt dir, dass nicht alles so bleiben muss, wie es jetzt ist, sondern dass es eben auch ganz anders sein kann. Die Vision hilft dir, Klarheit zu gewinnen über eigene Wünsche und Ziele und über das, was wirklich wichtig ist. Du weißt dann, wohin es gehen soll. Und du kannst damit deine Schritte planen und deine Entscheidungen ausrichten. Und trotzdem kannst du auch wagen, Neues zu denken und daraufhin zu arbeiten. Es geht also gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt in diesem Text was Genaues darüber erfahren, wie es eines Tages wohl mal in der Ewigkeit sein wird. Vielmehr geht es um die Frage, was erfahre ich denn hier über Gott, über seine Absichten, über seine Vorstellung von einem guten Leben. Was sind seine Ziele? Und wie beeinflusst das eigentlich meine Haltung in der Gegenwart? Meine Entscheidungen, meine Ansichten, mein ganz konkretes Handeln im Hier und Jetzt. Und aus diesem Blickwinkel ist der Text dann gar nicht mehr so utopisch, sondern wird auf einmal ganz praktisch. Wenn ich dann höre, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dann erfahre ich, dass Gott sich nicht einfach zufrieden gibt mit dem, wie es nun mal ist. Er findet sich nicht ab mit Hass, mit Gewalt, mit Tod und Zerstörung. Und das macht mir Mut, weil ich mich auch nicht damit abfinden will. Und wenn Gott etwas erschafft, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann, dann beflügelt das meine Fantasie, dass ich selbst und auch die Welt um mich herum eben nicht einfach in einer Sackgasse feststecken, aus der es gar kein Entkommen gibt, sondern dass ich es wagen kann, anders zu handeln, anders zu denken, andere Werte zu haben als die, die ich um mich herum in der Gegenwart wahrnehme. Wenn Gott sagt, dass er sich über sein Volk freuen will und dass alles Weinen und Klagen verstummen wird, dann weiß ich mich damit hineingenommen. Ich weiß, dass ich von Gott gewollt und geliebt bin, aber dass das auch die Menschen um mich herum sind. Und wenn ich mich und die anderen so wahrnehme, dass wir wertvoll sind, dass wir von Gott geliebt sind und dass Gott sich über uns freut, dann werde ich anders mit meinen Mitmenschen umgehen. Und wenn ich höre, keine Arbeit ist dann mehr vergeblich, dann erfahre ich, dass Gott möchte, dass diejenigen, die ihre Arbeitskraft investieren, davon auch selbst profitieren, sodass sich ihre Arbeit lohnt, dass sie ihr Auskommen haben. Und das wird meine Einstellung bestimmen zu meiner Arbeit, zu Lohnpolitik. Dann wird das auch meine Entscheidung beeinflussen, wie ich mit meinem Geld umgehe und was ich einkaufe. Wenn Gott verheißt, die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben. Wenn ich also weiß, dass sich Gott für das Leben und für die Gesundheit von Kindern einsetzt, dann werde ich Kinder wertschätzen. Dann werde ich sie sehen. Dann werde ich sie schützen. Und ich werde so handeln, dass sie ein Leben und eine Zukunft haben. Wenn ich höre, zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben und ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Dann erfahre ich, dass sich Gott für Gemeinschaft einsetzt. Und es macht mir Mut, weil ich höre, dass Gott auch mit mir gerne Gemeinschaft haben möchte. Und es setzt mich in Bewegung, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu pflegen und der Vereinsamung und der Vereinzelung entgegenzuwirken. Und dann dieses Bild von Wolf und Lamm, wie sie friedlich zusammen weiden und vom Löwen, der Heu frisst. Und nichts Böses wird mehr geschehen. Gott will Frieden, er will Gerechtigkeit und er schließt die ganze Schöpfung darin ein. Und das kann mir Maßstab sein in meiner Beziehung zu Mensch und Tier. Und zum Schluss mein Wort gilt. Gott steht verlässlich zu dem, was er sagt. Das sind also ganz klare Punkte, an denen ich mich mit meinen Entscheidungen schon jetzt orientieren kann. Damit schaffe ich dann sicher keine paradiesischen Zustände auf der Welt. Aber es wird wie ein Abbild, wie eine Spiegelung vom Himmel auf der Erde. Vielleicht könnt ihr gerade das Bild dazu einblenden. Gott malt mir ein Bild vor Augen, ein Ziel, das sich zu erreichen lohnt. Aber gleichzeitig bin ich ganz in der Gegenwart. Und hier erlebe ich eben Gutes und Schlechtes. Diese Vision und die Gegenwart Beides gehört zusammen. Wenn ich über das Warten auf Gottes neue Welt die Gegenwart vergesse, dann werde ich verträumt, abgehoben, weltfremd. Wenn ich aber nur auf die Gegenwart schaue, dann werde ich hoffnungslos, ichbezogen, zynisch. Wenn ich es schaffe, beides miteinander zu verbinden, dann gibt mir die Vision von Gottes neuer Welt die Energie, die ich brauche, um davon jetzt schon etwas in meinem täglichen Leben zu verwirklichen. Ein Abbild, eine Spiegelung. Als Jesus von Gottes Reich gesprochen hat, da hat er mal gesagt, dass es jetzt unscheinbar ist. So wie ein bisschen Sauerteig, der unter Mehl gegeben wird. Aber so nach und nach wird dieser Teig das ganze Mehl durchsetzen. Und wenn ich jetzt diesen Vergleich einfach mal nehme und weiterspinne, dann würde ich sagen, die Vision, die uns Jesaja hier sagt und die auch an mehreren anderen Stellen in der Bibel ähnlich erzählt wird, das ist so etwas wie ein verlockendes Bild von einem fertigen Brot. Wenn ich ein Brot backen will und dann in ein Rezeptbuch oder irgendwo in einer Suchmaschine nachschaue, dann werden mir Bilder davon gezeigt, wie wunderbar knusprig es ist. Locker, leicht, wohlschmeckend, ich kann es förmlich riechen. Das fertige Brot wird wunderbar sein. Und weil ich das Bild von diesem fertigen Brot vor Augen habe, werde ich ermutigt und ich bekomme Appetit. Und dann mache ich mich an die Arbeit und ich backe. Dieses Bild in dem Rezeptbuch, das führt ja nicht dazu, dass ich es mir ausschneide und sehnsüchtig angucke und denke, ach, wäre das toll, so ein Brot zu haben. Und dann lecke ich vielleicht das Bild ab und bin dann ganz enttäuscht, dass es fad und pappig ist. Das Bild, das soll doch dazu führen, dass ich die Ärmel aufkrempel und dass ich backe. Und wenn ich dabei dann ins Schwitzen komme, wenn mir die Arme vom Kneten wehtun, wenn die Küche dreckig wird und verwüstet aussieht, dann schaue ich auf das Bild. Und dann rufe ich mir ins Gedächtnis, woran ich da gerade arbeite und wie gut mir das Ergebnis schmecken wird. Die Bilder von Frieden und von Harmonie der Schöpfung, die sind nicht das Sonntagsmärchen. Die Bilder weisen uns hin auf eine Sehnsucht, die in uns ist, auf einen Hunger, den wir haben. Und diese Ewigkeitssehnsucht ist übrigens was nicht das Gleiche wie eine Todessehnsucht. Bei der Todessehnsucht, da bin ich verzweifelt und da wünsche ich mir eher, dass alles aufhört und bald vorbei ist. Bei dieser Ewigkeitssehnsucht, da habe ich Hoffnung. Und ich wünsche mir Gemeinschaft mit Gott, Vertrautheit und Verbundenheit. Ja, und wenn du mich jetzt fragst, wie ist das denn jetzt mit dem Rezept, wenn doch diese Vision ein ermutigendes Bild ist und wenn Gottes neue Welt das fertige Brot ist, gibt es denn da auch die Backmischung? Oder welche Zutaten brauche ich denn jetzt? Wie ist der Weg, um den Hunger zu stillen? Die Zutat, die du auf jeden Fall brauchst, das ist Christus in dir. Mit Jesus in deinem Leben hast du schon jetzt eine Verbindung zu dieser Ewigkeit. Und aus dieser Kraft, die dir diese Verbindung und diese Hoffnung bringt, kannst du eben so handeln, dass dein Leben eine Reflexion des Himmels zeigt. Jetzt haben wir so viel über Bilder gehört und über die Kraft von Bildern. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das die Helene Neumann gemalt hat. Es heißt Himmelsheimat. Die Helene hat dazu ein paar Worte geschrieben, die Zeugnis davon geben, wie das Wissen um die Himmelsheimat ihr Kraft geben für das Leben in der Gegenwart. Und ich lese euch die Worte von der Helene vor. Heimat war das Thema eines Kunstwettbewerbs, von dem ich erfuhr. Für mich war sofort klar, dass ich diesen als Bote dazu nutzen möchte, um ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Denn für mich gibt es nur im Himmel eine beständige und unveränderliche Heimat. So entstand mein Bild Himmelsheimat mit verschiedenen Techniken wie Gouache und Grafikstift. Und es wurde zum Wettbewerb eingereicht. Wenn wir am Ende unseres Lebens zu Gott kommen und unseren himmlischen Anfang erleben, dann werden Traurige wieder lachen. Ängste werden verschwinden. Es wird keine Schmerzen mehr geben und Gedanken werden klar. In dieser Gewissheit dürfen wir leben. Mit meinem Bild möchte ich zeigen, dass Gott auf seinem himmlischen Thron heller ist als alles andere und dass er einzelne Strahlen seiner Freundlichkeit zu uns schickt, um uns zu zeigen, dass er seine Arme offen für uns hält und uns mit Freude empfangen wird. Ich freue mich schon sehr auf ein Leben nach dem Leben. Es ist für mich ein erstrebenswertes Ziel, dort anzukommen. Das Wissen um meine himmlische Heimat hilft mir oft, in für mich schwierigen Situationen durchzuhalten. Mein Bild wird im kommenden Jahr auf Reisen gehen und in einer Wanderausstellung hoffentlich ein Zeugnis sein und viele Menschen bewegen. Mut und Kraft in der Gegenwart. Durch Gottes Vision von der Zukunft. Und die Verbundenheit mit dieser Zukunft. Schon jetzt in Christus. Amen.